SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die Erde heißt zwar Erde, besteht aber zu 70% aus Wasser. Und das meiste Wasser befindet sich in den Ozeanen. Sie beheimaten unser größtes Ökosystem. Gleichzeitig wissen wir aber am wenigsten davon. Das will mein Gast heute Abend ändern. Julia Schnetzer ist Meeresbiologin, erforscht seit Jahren die unendlichen Weiten unter der Wasseroberfläche und gibt dieses Wissen weiter. Als Expertin auf Bühnen, in ihrem Podcast, bei Science Slams und in ihrem aktuellen Buch »Wenn Haie leuchten«. Und auch heute Abend in SWR 2 Tandem. Julia Schnetzer ist uns aus Bremen zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie möchten, so schreiben Sie es in Ihrem aktuellen Buch, dass möglichst viele Menschen ihre Liebe zum Meer teilen. Mit mir haben Sie heute Abend wirklich einen harten Brocken, denn ich liebe das Meer auch sehr, aber nur solange ich an der Oberfläche bin. Also selbst Schnorcheln ist für mich ziemlich beängstigend. Was fühlen Sie, wenn Sie unter Wasser sind?
Ja, also tatsächlich sind sie da nicht allein. Das geht öfter Leuten so, dass sie ein bisschen Angst vor Meer haben. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass gerade wenn ich abtauche, dann fühle ich mich eigentlich so, als ob ich zu Hause ankomme. Also das unter Wasser ist für mich eigentlich der schönste Ort auf der Welt.
Was macht es so schön?
Man kann so aus dem Alltag fliehen. Man taucht unter, es ist eine komplett andere Welt mit anderen physikalischen Gesetzen. Man kann fliegen, alles hört sich anders an. Man ist Teil davon, das heißt auch die Fische schwimmen um einen rum, man gehört einfach irgendwie dazu und das macht das Ganze einfach total magisch.
Warum wollen Sie möglichst viele Menschen für diese Welt unter Wasser begeistern?
Weil das Meer für uns unglaublich wichtig ist, also auch selbst wenn wir nicht unter Wasser sind oder uns da aufhalten möchten. Das Meer ist unglaublich wichtig, das bestimmt unser Klima, unser Wetter, das ist eine der größten Nahrungsquellen, die wir haben und das Meer ist in Gefahr und wir müssen das schützen und man schützt eben eigentlich am meisten das, was man liebt oder was man versteht und deswegen ist es wichtig, dass Menschen eben auch eine Faszination für das Meer entwickeln.
Dr. Julia Schnetzer ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Die Meeresbiologin ist 1985 in München geboren, lebt mittlerweile in Bremen, ist uns von dort zugeschaltet und 2003, Frau Schnetzer, war ihr, wie Sie sagen, Schicksalsjahr. Ihre Eltern haben Ihnen zum 18. Geburtstag eine Reise geschenkt. In den Sommerferien ging es für Sie auf die Fidschi-Inseln. Warum war das für Sie Ihr größter Wunsch?
Weil mich das Meer und auch gerade die Südsee schon als Kind total fasziniert haben. Also man hat das eben immer gesehen in den Dokumentationen und diese Korallenriffe und die ganzen Tiere. Das war für mich immer so eine Welt, die ich immer echt sehen wollte und kennenlernen wollte. Und deswegen war das für mich einfach ein Herzenswunsch.
Den Ihnen Ihre Eltern erfüllt haben. Sie waren dort aber nicht etwa in irgendeinem Ferienresort, sondern Sie waren bei einer Gastfamilie, wo Sie gelebt haben. Was war das für eine Familie?
Ja, genau. Also das war so ein Sozialprojekt. Wir waren 10 junge Leute und wir haben dann auf einer ganz kleinen Insel, wo ein kleines Dorf drauf war, gelebt bei einer Gastfamilie. Und die Fidschianer sind generell sehr, sehr gechillte Leute, sag ich mal. Und sehr, sehr sympathische und offene, freundliche Menschen. Und ich hatte einen super coolen Gastvater, der wirklich so ein bisschen so dieser Märchenopa, so kann man ihn sich so ein bisschen vorstellen, so ganz ruhiger Mensch, ganz gelassener Mensch, der sich immer um alle gekümmert hat. Also das war ganz fantastisch.
Wie haben Sie dort gelebt und was haben Sie erlebt?
Wir haben tatsächlich gelebt in so einer kleinen Holzhütte am Strand, also so auf Isomatten geschlafen. Es gab keine Duschen oder so oder Waschbecken, sondern wir haben uns echt im Meer gewaschen oder wir hatten so eine kleine Regenwasserdusche. Und gekocht hat halt eben unsere Gastmutter und da gab es Fisch und irgendwelche Blätter aus dem Dschungel, also wo ich selber nicht mal weiß, was wir da gegessen haben. Und genau, wir haben dann ein bisschen dort ein bisschen Unterricht gemacht mit den Kindern, haben einfach viel Zeit auch verbracht mit den Menschen aus dem Dorf, da einfach Austausch gehabt, waren Fischen, so ein bisschen der ihren Alltag gelebt.
Und dort waren Sie auch zum ersten Mal tauchen. Warum war das für Sie der Anfang einer großen Liebe, wie Sie in Ihrem Buch schreiben?
Also die Liebe zu Meer und zu Unterwasser war schon vorher da, aber da war eben dann das erste Mal, dass ich wirklich diese Welt wirklich selber erleben durfte. Und mein Gastvater war eben ab und zu tauchen, weil er gefischt hat, also mit Harpune. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob er mich mal mitnehmen könnte, weil ich einfach so gern mal tauchen wollte. Und das hat er gemacht und damit hat sich für mich wirklich alles verändert. Also ich war da unten und ich war so so geflasht, so begeistert. Also ich bin wirklich rausgekommen und für mich war klar, ich will Meeresbiologie studieren.
Was haben Sie denn dort unter Wasser gesehen? Also wie artenreich ist die Meereswelt auf den Fidschi-Inseln?
Wir waren wirklich sehr abgeschieden und das ist tatsächlich der Bereich, wo wir waren, ist immer noch eins, sagt man, der besten Korallenriffe, wo man so tauchen kann. Also ich wurde verwöhnt sofort beim ersten Mal. Und ja, man hat gesehen, was man so aus Dokus kennt, ne? Haie, Schildkröten, Massen an Fischen, Rochen, Muränen, also eigentlich alles, was das Taucherherz höher schlagen lässt.
Und Sie haben dort, also mit 18, dann entschieden, dass Sie Meeresbiologin werden wollen. Aber welche Vorstellung hatten Sie von dem Beruf?
Also ich wusste das noch nicht so ganz genau. Also ich habe mich dann schon auch informiert im Internet, so wie die Studiengänge laufen und habe mich dann auch tatsächlich zuerst entschieden, einen Bachelor in Biologie zu machen, also einen klassischen Bachelor, weil ich auch total interessiert war an Genetik und Zellbiologie. Und das ist so im klassischen Meeresbiologiestudium ist mehr die Ökologie im Vordergrund. Und dann habe ich mich aber auch schon im Bachelor spezialisiert eigentlich auf Korallengenetik und bin dann später in die marine Mikrobiologie gegangen. Also habe mich dann nochmal spezialisiert in meinem Master und meinem Doktor.
Das klingt aber eher, als würden Sie über dem Mikroskop hängen, Mikrobiologie, als viel noch im Wasser rumtauchen.
Ja, tatsächlich. Natürlich hängt man auch viel über dem Mikroskop. Also generell ist es so, dass auch bei der Meeresbiologie, außer man arbeitet jetzt wirklich an einem Institut direkt am Meer, ist es oft so, dass man eigentlich mehr im Labor oder am Schreibtisch sitzt, also vorm Computer. Also oft ist es eben so, dass man dann so eine Expedition im Jahr macht, die dann vielleicht 3-4 Wochen geht. Und da sammelt man dann die ganzen Proben, die man braucht. Und dann wird eben der Rest des Jahres experimentiert und aber eben auch geschrieben, Daten ausgewertet. Der wenigste Anteil davon ist tatsächlich Tauchen und Wasserplanschen.
Aber dennoch sagen Sie, Meeresbiologie ist das sexy Fach unter den Naturwissenschaften. Was macht es sexy?
Naja, also das ist so ein bisschen gemeint, glaube ich, was der Eindruck von den Leuten ist, weil wenn man eben Meeresbiologe googelt oder Biologin, dann sieht man eben Leute in Taucheranzügen am Strand, hat alles immer irgendwie so ein bisschen Urlaubstouch. Aber das ist eben in echt nicht so. Also auch selbst, wenn man jetzt irgendwie in Mexiko am Strand arbeitet, dann ist es halt immer noch Arbeit. Ich meine, es ist trotzdem eine schöne Umgebung, aber es ist trotzdem eben Arbeit. Und das Ganze hat eben auch seine Tücken und ist sehr anstrengend und auch manchmal ein bisschen gefährlich. Also es ist jetzt eben nicht am Strand rumliegen und mal ein bisschen schwimmen gehen.
Gefährlich? Was heißt, was für Situationen haben Sie erlebt, die gefährlich waren?
Also gefährlich meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man vom Hai gebissen wird, aber Wasser, also das Meer ist eben, hat eine sehr starke Kraft, sollte man nie unterschätzen. Und da muss man eben einfach auch aufpassen. Also es gibt Strömungen, es gibt Situationen, wo eben Dinge auch mal ein bisschen gefährlich werden können, auf jeden Fall.
Womit beschäftigen Sie sich im Moment?
Also ich bin jetzt gerade tatsächlich im Fokus auf die Wissenschaftskommunikation. Mit verschiedenen Projekten, also wirklich dabei versuche ich, das Meer näher zu bringen an viele verschiedene Leute. Ich wollte eigentlich nach Südafrika gehen letztes Jahr, beim Hai-Projekt mitmachen, aber das hat jetzt eben mit Corona alles nicht geklappt, leider.
Was war denn Ihr bisher schönstes Projekt?
Also ich glaube, eins der speziellsten Sachen, die ich erleben durfte durch meine Arbeit, ist die Korallenleiche. Also einmal im Jahr geben Korallen ihre Eier und Spermien ab und das immer an einem bestimmten Tag im Jahr, also kommt immer auf die Art an. Und wenn das passiert, dann ist quasi so ein bisschen wie, als ob es von unten schneit. Also diese Eier und Spermien steigen alle nachts von unten hoch und dann verwandelt sich das ganze Riff in eine Wunderwelt, weil auch alle Tiere total abgehen, weil das eben Futter ist. Das heißt, da kommen Krebse, Fische, alle drehen voll durch, da ist eine Riesenparty. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Moment und den ich eben erleben durfte durch meine Forschung, weil sonst wäre mir das wahrscheinlich nie passiert, dass ich das sehen kann.
Wenn Haie leuchten, so heißt das aktuelle Buch von Julia Schnetzer, die Meeresbiologin, ist heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung, so der Untertitel, Frau Schnetzer. Warum ist diese Welt eigentlich auch im Jahr 2021 noch so geheimnisvoll? Also warum wissen wir mehr über den Mond als über die Ozeane?
Ja, das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil einfach in Weltraumforschung mehr Geld gesteckt wurde als in Meeresforschung. Aber dann ist natürlich auch einfach so, das Meer ist ja riesengroß. Also 70% der Erdoberfläche ist Meer. Und das ist schon ganz schön gewaltig. Und dann ist es im Schnitt auch noch 4000 Meter tief. Also das ist wirklich ein riesiges Gebiet, in dem wir uns als Mensch ja in der Regel nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen da wirklich gezielt gucken. Und ja, das ist natürlich auch zeitintensiv, das ist teuer, man braucht teure Gerätschaften und deswegen ist das gar nicht so einfach.
Und gezielt gucken heißt auch wirklich gezielt gucken, weil ab 200 Meter kann man auch gar nichts mehr sehen, ist ja stockfinster.
Das stimmt, genau, da braucht man dann Lampen. Aber man kann ja eben auch immer, selbst wenn man eine Kamera runterhält, dann kann man ja auch immer nur einen bestimmten Bereich sehen. Und gerade eben, weil bei Wasser kann man nicht so weit gucken. Das heißt dann meistens auch nur einen sehr begrenzten Bereich von, wenn man Glück hat, vielleicht so 20 Meter Umkreis. Und das ist natürlich eine ganz kleine Fläche.
Wie viel da unten im Meer ist denn schätzungsweise noch unerforscht oder gar unentdeckt?
Also es ist momentan so, dass wir haben nur 20% des Meeresbodens in der hohen Auflösung vermessen. Und es gibt zu Schätzungen, dass ungefähr 1 Million Tier- und Pflanzenarten im Meer leben, aber wir haben erst ein Drittel davon entdeckt. Das heißt, da ist noch echt ganz schön viel.
Ein Drittel von 1 Million. Welche dieser unerforschten Tiere, Pflanzen oder vielleicht auch Mikroorganismen würden Sie denn gerne erforschen? Also was fasziniert Sie am meisten?
Oh, ich finde das total unterschiedlich. Ich finde große Tiere total faszinierend, genauso wie kleine. Also gerade bei den Mikroorganismen, die leben ja noch mal in einer anderen Welt, die auch für uns ganz schwer vorstellbar ist, weil wir sie eben auch so selten sehen. Aber ich finde eben zum Beispiel auch durch ein Mikroskop gucken, auch wenn es einfach nur so ein kleiner Wassertropfen aus dem Teich ist, ist total abgefahren. Also da sieht man Dinge, die man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann, also wie so kleine Aliens.
Gehen wir mal wieder ins Große. Wenn Haie leuchten, heißt Ihr Buch. Wann leuchten denn Haie und warum?
Also es gibt zwei Arten des Leuchtens. In der Tiefsee leuchten viele Fische oder eben auch Haie mit Biolumineszenz. Also das ist eben ein aktives Selberleuchten. Das Leuchten, das ich allerdings meine, ist die Fluoreszenz. Das kennt man zum Beispiel aus Clubs, ne, oder von Technopartys mit Schwarzlicht, wenn dann die Kleidung so neonmäßig aufleuchtet. Das ist Fluoreszenz. Und das können eben auch Tiere unter Wasser, also vor allem auch Haie. Und es gibt eben da eine total abgefahrene Neon-Wunderwelt unter Wasser, die wir noch gar nicht so lange kennen.
Und warum machen die das? Damit man sie sieht?
Ja, das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Also Korallen machen das zum Beispiel zum einen als Sonnenschutz, also dass sie eben UV-Licht wegstrahlen können. Oder aber, wenn sie tiefer liegen, um genau dieses Licht zu sammeln und auf eine Wellenlänge zu bringen, die ihre Algen benutzen können. Und weil dann eben die Korallen alle so neonmäßig leuchten, müssen die Fische sich eben auch tarnmäßig anpassen. Das heißt, die fluoreszieren dann genauso wie die Korallen. Das ist zum Beispiel eine Theorie dahinter, aber die andere ist auch, dass sie sich gerade im dunklen Wasser mit der Fluoreszenz eigentlich besser gegenseitig erkennen können, zum Beispiel.
Haie, also die titelgebenden Haie Ihres Buches, die gelten ja als gefährliche Lebewesen. Stimmt das überhaupt oder was fasziniert Sie noch an Haien?
Also man muss dazu sagen, es gibt über 500 verschiedene Haiarten. Also meistens hat man immer bei Hai irgendwie so den weißen Hai im Kopf. Aber es gibt ganz, ganz verschiedene Haie. Und in der Regel sind die nicht gefährlich. Also es ist so, dass man hat im Jahr an die 100 Haiangriffe, also global. Und 10 davon enden tödlich. Also das ist wirklich extrem wenig. Man muss sich also jetzt keine Sorgen machen, wenn man schwimmen geht. Und ich persönlich finde Haie unglaublich schöne Tiere und faszinierende Tiere. Und ich habe auch wirklich schon sehr oft mit Haien getaucht und geschnorchelt. Und da hat noch nie einer was getan.
Es gibt umgekehrt auch viele Mythen im positiven Sinne über Delfine. Schlau seien sie, sagt man, und sozial. Stimmt denn das?
Ja, das stimmt. Also Delfine sind wirklich sehr schlau, also so in unserer menschlichen Definition von schlau, und extrem soziale Tiere. Ja. Also tatsächlich haben sie auch in ihrem Gehirn den Bereich, der eben gerade für soziale Interaktion wichtig ist, ist bei denen sogar größer als beim Menschen.
Sie erzählen in Ihrem Buch eine sehr lustige Geschichte über Delfine, nämlich, dass sie sich gerne berauschen.
Ja, also da gibt es eine Geschichte, eine Aufnahme von der BBC. Die haben mal Spionkameras ins Wasser gesetzt. Das waren dann Kameras, die als Fische oder Schildkröten verkleidet waren. Und da haben sie gefilmt, wie eine Gruppe von jungen Delfinen sich einen Kugelfisch geschnappt haben und den wie so ein Joint rumgereicht haben. Kugelfische haben nämlich so ein Gift in ihren Stacheln. Ja, und das haben sie wahrscheinlich, also man geht davon aus, dass sie quasi sich mit diesem Gift ein bisschen berauscht haben. Ist aber nur dieses eine Mal beobachtet worden und deswegen noch nicht wissenschaftlich untersucht, aber es ist trotzdem eine sehr interessante Geschichte.
Mal abgesehen davon, über das Rauschverhalten von Delfinen, können wir von den Lebewesen im Meer etwas lernen, was uns Lebewesen an Land nützen könnte?
Also lernen können wir von der Natur immer super viel und das wird auch gemacht. Vor allem interessant ist momentan das mehr als zu medizinischen Zwecken, also als Medikamentenlieferant. Da wird gerade sehr, sehr viel hingeguckt und zum Beispiel sind da Schwämme sehr interessant, weil Schwämme filtern eben Wasser und es gibt auch im Meer sehr, sehr viele Viren. Das heißt, Schwämme haben die ganze Zeit mit Viren zu tun und haben deswegen ganz viele antivirale Stoffe in sich und deswegen sind die zum Beispiel total spannend, um eben nach antiviralen Medikamenten zu gucken.
Aber die kann man jetzt nicht einfach rausholen und sagen, die nutzen wir jetzt auch an Land, um Viren zu filtern.
Interessante Idee. Nee. Ich glaube, ein Schwamm funktioniert ja nicht einfach an Land, sondern der ist ja dafür gemacht, im Wasser zu leben und Wasser zu filtern.
Ja, aber wie überträgt man das denn dann vom Meer an Land?
Naja, also man guckt dann, das war jetzt natürlich spezifisch, man guckt dann, was sind da für Moleküle, wie funktionieren die, wie kann man die vielleicht sogar auch technisch noch besser machen, kann dann diese Moleküle isolieren, kann die dann eben vielleicht auch vermehren und kann die dann als Medikament einsetzen, indem man sie schluckt, indem man sie spritzt, keine Ahnung. Also das muss man dann ausprobieren, aber da muss ich auch sagen, das geht jetzt auch in einem Bereich, in dem ich mich selber jetzt nicht so bewege, forschungstechnisch.
Frau Schnetzer, welche Funktion hat denn das Ökosystem Meer für das Ökosystem Land? Welche Verbindung gibt es da grob?
Also da gibt es mehrere. Also zum einen, wenn wir jetzt gerade das Ökosystem Land betrachten, wir sind ja alles an Land Luftatmer und brauchen Sauerstoff. Also ich meine natürlich auch im Wasser, aber tatsächlich kommt mehr als die Hälfte des Sauerstoffs in der Atmosphäre aus dem Meer. Das wird von Plankton, also photosynthetischen Algen und Bakterien produziert. Und die bilden eben auch die Basis der Nahrungskette im Meer. Das heißt, die ganzen Fische und so fressen das. Und Fisch ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Nahrungslieferant für unser Land.
Und Sie schreiben im Buch zum Beispiel, ohne den Golfstrom würden wir uns salopp gesagt den Arsch abfrieren. Also auch auf unser Klima am Land hat das Meer wiederum Einfluss.
Ganz genau, weil Wasser speichert ja Wärme sehr, sehr stark und dann wird eben das Wasser im Meer durch Strömungen verteilt auf der Erde und damit wird eben auch Wärme transportiert und damit hat eben der Ozean auch da einen beträchtlichen Anteil am Klima von Ländern oder von Küsten.
Wie verändern sich denn die Meeresströme aktuell durch die Erderwärmung?
Also tatsächlich ist es so, dass der Golfstrom mittlerweile schwächer geworden ist, was ein Problem ist, weil der Golfstrom ist die größte Meeresströmung und die vor allem eben für uns in Europa sehr, sehr wichtig ist.
Die Ozeane erwärmen sich nicht nur, sie nehmen auch, und Sie haben das gerade auch schon gesagt, einen großen Teil des ausgestoßenen Kohlendioxids auf. Welche Folgen hat das, dass das jetzt immer mehr wird?
Das Problem ist, dass dieser Überfluss an CO2, der vom Meer aufgenommen wird, führt dazu, dass die Meere versauern, also dass der pH-Wert sinkt. Und das ist ein Problem gerade für kalzifizierende Lebewesen, also Lebewesen, die eben Kalkskelette bilden, also sowas wie Muscheln oder eben auch Korallen, weil die sich langsam zersetzen. Und das heißt, sehr viele Lebewesen dort leiden sehr stark unter dieser Versauerung und wir wissen nicht, in was für einem Grad die das überhaupt aushalten, also ab wann sie dann wirklich absterben.
In welchem Zustand sind diese Korallen im Moment? Also haben sie schon einen Kipppunkt erreicht?
Also den Korallen geht es weltweit extrem schlecht. Das hat nicht nur mit der Versauerung zu tun, sondern einfach mit der Erwärmung des Wassers. Dadurch entsteht eben diese Korallenbleiche. Das heißt, die Korallen verlieren ihre symbiontischen Algen. Und wenn sie die nicht mehr haben, sterben die ab. Und das ist ein Problem, weil Korallen eben wie so die Bäume in tropischen Regenwäldern sind. Also die sind eben die Wohnung für ganz, ganz viele Tiere. Und wenn es eben die Wohnungen nicht mehr gibt, dann haben die Tiere auch keinen Lebensraum mehr.
Welchen Anteil hat denn die Fischerei am Zustand der Ozeane?
Also die Überfischung ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und mit dem Anfang vor allem der industriellen Fischerei, so in den 50er Jahren, ist das einfach total extrem und wir müssen da unbedingt aufhören mit dieser maßlosen Überfischung, weil einfach die Fischpopulationen sich überhaupt nicht mehr erholen können.
Ein anderes wichtiges Thema, das Sie auch im Buch ansprechen, ist das Plastik im Meer. Welche Schäden verursacht dieses Plastik?
Ja, also Plastik ist vor allem für große Tiere ein Problem, also gerade eben so Fischernetze, die verloren gehen, die eben auch aus Plastik sind, die eben weiterfischen. Also Tiere verheddern sich da drin und sterben dann. Aber es wird eben auch gefressen. Und gerade wenn das dann irgendwie große Teile sind, die die Tiere nicht mehr ausscheiden können, dann sammelt sich das im Bauch und die Tiere verhungern oder auch scharfkantiges Plastik kann da auch Verletzungen verursachen und die Tiere sterben. Also das sind so die leicht sichtbaren Probleme. Und dann gibt es auch Mikroplastik und das wird eben auch gefressen von klein und groß. Und was das für Konsequenzen für die Tiere hat, wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht genau.
In 5 ozeanischen Wirbeln sammelt sich dieses Plastik. Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also diese ozeanischen Wirbel, die sind eben verteilt im Nord- und Südatlantik, im Nord- und Südpazifik und im Indischen Ozean. Das sind eigentlich einfach natürliche Meeresströmungen. Und darin sammelt sich eben das Plastik, weil es oben schwimmt, also genauso wie sich da auch Holz oder andere Dinge sammeln würden. Es ist aber nicht nur dort, sondern es sammelt sich auch an Stränden und in anderen Gewässern, aber da zentriert sich das eben. Und das wird oft Plastikinsel genannt, so kann man sich das aber nicht vorstellen. Also wenn man da jetzt mit dem Boot hinfahren würde, dann würde man vereinzelt dort Müll schwimmen sehen, aber keine Insel, kein Teppich. So sieht das da nicht aus, weil eben auch das meiste Plastik dort schon in kleine Teile zerfallen ist, also zu Mikroplastik gehört.
Das wäre meine nächste sehr naive Frage gewesen. Also wenn sich das Plastik dort konzentriert, das könnte man ja einfach hinfahren und es einsammeln. Also da gibt es ja solche Initiativen, die das auch versuchen, dieses Plastik an der Oberfläche abzufischen. Ist das wirkungsvoll?
Also in meinen Augen nicht. Also gerade eben, wenn es um diese Wirbel geht, wie den pazifischen Wirbel. Weil man darf natürlich nicht vergessen, es geht ja um eine gigantisch große Fläche. Ne? Also das ist so 4-mal Deutschland oder sowas. Und die ist ziemlich weit auf dem Ozean draußen. Das heißt, man muss erstmal mit einem Schiff da rausfahren. Dann muss man das einsammeln in dieser riesig großen Fläche. Das ist unglaublich aufwendig und kostet natürlich viel Energie und Benzin. Und dann ist es so, dass man auch gerade, wenn man jetzt dieses Plastik mit Netzen rausholt, man muss ja aufpassen, dass man die Tiere nicht mit rausholt. Also wenn man jetzt da eben große Netze aufspannt und das alles einsammelt, dann verfangen sich da ja auch Tiere und gerade auch in diesem Mikrobereich. Also man kann das Wasser nicht einfach filtern, weil man eben sonst auch die wichtigen kleinen Mikrotiere da rausholt. Deswegen ist das nicht so einfach.
Wir haben das Plastik im Meer, wir haben die Überfischung, die Sie erwähnt haben, die Übersäuerung, die Erwärmung des Wassers, die Abschwächung der Ströme. Wo stehen wir denn da aktuell? Also wie gefährdet ist im Moment das Ökosystem Ozean?
Also in meinen Augen ist es sehr gefährdet und da muss eigentlich sehr schnell was gemacht werden. Viele Wissenschaftler und Initiativen sagen auch, dass wir jetzt eigentlich eine große Schutzzone im Meer brauchen und dass mindestens 30% des Weltmeeres als wirklich eine komplett geschützte No-Take-Zone deklariert werden muss.
Schutzzone heißt, da darf dann auch nicht nur kein Fischerboot hin, sondern da dürfen auch alle anderen Menschen nicht hin. Oder was heißt Schutzzone?
Ja, genau. Also da geht es vor allem eben darum, dass dort in keinster Weise gefischt werden darf, dass dort auch eben Ruhezonen sind, dass da nicht so viele Schiffe fahren, weil das eben auch sehr laut ist und die Meerestiere stört, dass da wirklich eigentlich einfach der Mensch nicht in irgendeiner Art und Weise eingreift.
Was können denn wir, jeder Einzelne und jede Einzelne tun, um das Ökosystem Ozean zu schützen oder es zumindest ein Stückchen zu retten?
Naja, also so, ich sage auch immer gern, also Klimaschutz ist auch Meeresschutz. Also alle Dinge, die man auch im Rahmen des Klimaschutzes machen kann, hilft eben auch dem Meer. Das heißt, ne, irgendwie generell sparsamer sein, Konsum einschränken. Aber vor allem ist eben auch wichtig, politisch aktiv zu sein. Ne? Also sei es auf Demonstrationen zu gehen oder eben sich sehr genau zu überlegen, wen oder was man wählt.
Frau Schnitzer, Sie haben Biologie studiert in Köln, in Kalifornien, in Panama und Sie haben promoviert in mariner Mikrobiologie am Max-Planck-Institut in Bremen. Das waren viele schöne Orte, aber geblieben sind Sie in Bremen. Warum das? Also die Nordsee ist ja nicht unbedingt das schönste Meer.
Bremen ist eine total tolle Stadt. Also ich bin nach Bremen gezogen. Ich wusste nichts über diese Stadt außer dem Märchen. Und Bremen ist eine unglaublich schöne Stadt mit unglaublich tollen Menschen. Und jetzt hat es mich erstmal hier, bin ich hier hängen geblieben. Aber mal gucken, wo es mich noch hintreibt.
Aber liegt es im Auge des Betrachters? Also als Mikrobiologin finden Sie die Nordsee wahrscheinlich wirklich schön. Andere sagen, ja, wenn es mal da ist, das Meer, dann ist es vielleicht schön. Aber meistens sieht man ja nur das Watt.
Ja, ich muss jetzt zugeben, die Nordsee ist jetzt, oder das Wattenmeer ist jetzt auch nicht mein Lieblingsmeer. Also ich stehe auch schon auf blaues, klares Wasser. Aber ich meine, das Watt ist trotzdem schon cool. Also sollte man mal gesehen haben. Und gerade auch die Inseln, also die friesischen Inseln oder Sylt sind traumhaft schön. Also oder auch Helgoland, also da gibt es schon was zu sehen. Also ist schon, kann man sich schon mal angucken.
Auch wenn man nicht Meeresbiologin ist, wie
auf
Sie, kann man dieses Meer schön finden. Wenn Haie leuchten, heißt Ihr aktuelles Buch, das Sie Ihren Eltern gewidmet haben.
Ja, weil ich jetzt da, wo ich heute stehe, dass ich so ein Buch schreiben konnte, natürlich auch meinen Eltern zu verdanken habe, dass ich natürlich das Privileg hatte, studieren zu können und irgendwie auch das machen zu können, was ich möchte. Das ist natürlich auch ganz, ganz viel meinen Eltern zu verdanken, die mich auch immer unterstützt haben in dem, was ich machen wollte. Also sowohl finanziell als auch psychologisch, also die auch immer gemeint haben, so, wenn du das willst, mach das, egal was die Zukunftsjobschancen sind oder so, wenn du das liebst, dann mach das.
Teilen Ihre Eltern denn Ihre Faszination für das Meer?
Ja, also mein Vater wollte auch immer tauchen lernen als Kind, hat leider nicht die Chance dazu gehabt, aber war auch immer sehr gern schwimmen und war auch mit uns immer schwimmen, als wir Kinder waren. Also deswegen, ich konnte auch schon sehr früh schwimmen und habe es total geliebt. Und meine Mutter liebt auch das Meer. Also wir waren auch immer als Kinder in Italien auf Sardinien im Urlaub und waren da immer ganz viel am Strand und schnorcheln und so. Und ja, also auf jeden Fall haben die auch was übrig fürs Meer und vor allem auch für die Natur.
Im Buch schreiben Sie aber, die meisten Urlaube haben dann doch in den Bergen stattgefunden.
Ja, das war nicht nur Urlaub, sondern es war meistens am Wochenende. Da ging es zum Wandern. Also meine Familie kommt aus dem Allgäu und die sind sehr bergverbunden. Was mir nicht so, es hat nicht so auf mich abgefärbt.
Sie hat es ans Meer gezogen.
Mich hat es ans Meer gezogen, genau.
Sie haben nicht nur dieses Buch geschrieben, Sie versuchen auch in Vorträgen das Bewusstsein zu schärfen, wie wichtig unsere Meere für uns sind. Seit 2015 nehmen Sie an Science Slams teil. Erklären Sie mal, was ein Science Slam ist.
Also Science Slams sind ähnlich zu Poetry Slams. Ich glaube, die sind ein bisschen bekannter. Da geht es darum, dass junge Wissenschaftler gehen auf die Bühne, haben 10 Minuten Zeit, ihre Forschung so zu erklären, dass sie allgemein verständlich ist und aber auch unterhaltsam das Ganze zu machen. Also das sind so Abendveranstaltungen und dann darf am Ende das Publikum entscheiden, wer das am besten gemacht hat über Klatschen oder über Punktevergabe. Da gibt es so verschiedene Systeme.
Was erzählen Sie denn da den Leuten übers Meer?
Also ich erzähle über marine Mikrobiologie, also ich erzähle da über meine Doktorarbeit, wo wir ein Bürgerwissenschaftsprojekt gemacht haben. Das heißt, wir haben da Wissenschaftler und eben auch Nichtwissenschaftler gefragt an einem Tag im Jahr, ob sie rausgehen und Wasserproben nehmen, damit wir eben die mikrobielle Gemeinschaft im Meer an einem einzigen Tag messen können, um so eine Momentaufnahme der Mikroorganismen der Meere zu generieren. Und genau darüber erzähle ich und erzähle eben auch, wie diese Forschung dann funktioniert und warum Mikroorganismen im Meer wichtig sind.
Mit Mikrobiologie einen Science Slam zu gewinnen, das muss, ja, dafür braucht man, glaube ich, auch sehr gute kommunikative Fähigkeiten.
Ja, klappt ab und zu. Nicht immer, aber ab und zu mal.
Außerdem sind Sie Mitgründerin des Projekts Plötzlich Wissen, dessen erklärtes Ziel es ist, Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm zu holen. Wo bringen Sie sie hin?
In die Kneipe. Ja, tatsächlich in die Kneipe, in Parks, an Bahnhof, an Bahnsteig. Also unser Ziel war es eben vor allem, Leute zu erreichen, die man sonst mit Wissenschaftskommunikation nicht erreicht. Weil meistens sind ja die Leute, die dann zu Science Slams gehen oder zu Vorträgen in die Uni, das sind ja Leute, die sind schon interessiert. Das heißt, wir wollten die Leute, die noch nicht interessiert sind oder noch gar nicht wissen, dass sie eigentlich interessiert sind, also das Interesse wecken und auch eben eine Brücke schlagen von Wissenschaftlern zu Menschen, die jetzt vielleicht nicht mit Wissenschaft so Kontakt haben und auch zeigen so, wir sind ganz normale Menschen, wie ihr auch, und wir sitzen genauso in der Kneipe und oder warten am Bahnhof auf den Zug und ja, machen das eben irgendwie auch mit einem witzigen Ansatz, und wir wollen halt einen Dialog, wir wollen keinen Vortrag halten, sondern wir wollen uns zusammensetzen mit den Menschen, wir wollen uns unterhalten, wir wollen wissen, was habt ihr für Fragen, was liegt euch so auf dem Herzen, was wollt ihr wissen von uns, und genau.
Aber welche Reaktionen bekommen Sie, wenn Sie plötzlich in der Kneipe Menschen ansprechen und ihnen was über Mikroorganismen im Meer erzählen wollen?
Ja, tatsächlich eigentlich ausschließlich positiv. Also wir sind ein bisschen auffällig. Also wir haben auch, unser viertes Teammitglied ist ein Dugong, eine Seekuh als Handpuppe, die sehr gut darin ist, Leute anzusprechen und vor allem das Eis zu brechen. Und ja, eigentlich haben die Leute dann doch immer schon sehr viel Interesse, wenn man mal dieses Eis gebrochen hat, und haben dann total Bock und haben auch meistens total viele Fragen.
Ob dieses Projekt oder Science Slam oder Ihr aktuelles Buch, das ja populärwissenschaftlich geschrieben ist, immer geht es Ihnen darum, Wissen über die Ozeane möglichst vielen Menschen näher zu bringen. Woher kommt dieser selbst auferlegte Bildungsauftrag?
Das ist eine total gute Frage, weiß ich auch nicht. Also ich habe das auch so nicht geplant, sondern ich habe eben 2015 angefangen mit diesen Science Slams, weil wir eben dieses Bürgerwissenschaftsprojekt gemacht haben. Und da sollten eben Leute mitmachen. Das heißt, du musst den Leuten ja auch erzählen, dass das überhaupt existiert. Sonst wissen die ja gar nicht, dass sie mitmachen können. Und ich war eben selber als Gast schon, also habe mir Science Slams angeschaut und fand das total cool und dachte mir so, das wäre vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, das irgendwie an den Mann zu bringen. Und deswegen habe ich das angefangen zu machen. Und es hat mir dann einfach total viel Spaß gemacht. Und dabei habe ich eigentlich festgestellt, dass mir diese Kommunikation und dieses Teilen des Wissens einfach mega viel Spaß macht und ich das total cool finde. Und vielleicht auch, weil ich immer irgendwie in der Schule nicht so zufrieden war, wie Wissen irgendwie transportiert wurde, wollte ich es vielleicht einfach ein bisschen besser machen. Ich weiß auch, also keine Ahnung.
Aber welches Wissen über die Ozeane sollte denn jeder und jede haben? Also wo sehen Sie die größten Bildungslücken?
Also ich glaube, zum einen ist ganz schwierig für die Leute, sich vorzustellen, wie groß das Meer ist und wie wichtig es ist, auch für uns an Land, auch wenn wir nicht am Wasser leben und wenn wir vielleicht auch keinen Fisch essen oder so. Also dass es trotzdem eben Auswirkungen hat auf unser alltägliches Leben.
Mit Ihrem Buch bringen Sie auf jeden Fall vielen Menschen die Faszination der Meere näher und erläutern auch die Wichtigkeit der Meere. Wenn Haie leuchten, heißt es, und ist im Verlag Hansa Blau erschienen. Julia Schnetzer hat es geschrieben und war zu Gast heute Abend in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, kein Problem.
Redaktion der Sendung hatte Karin Hutzler und für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.